Im neuen Territorium Nevada wurde es plötzlich Mode, sich zu duellieren. Und um 1864 war jeder erpicht darauf, diesen neuen Sport mitzumachen. Der Hauptgrund dafür war, dass man glaubte, nur dann genügend Selbstachtung aufbringen zu können, wenn man entweder einen anderen im Duell getötet oder zum Krüppel gemacht hatte oder selbst im Duell getötet oder zum Krüppel gemacht worden war. Zu jener Zeit hatte ich bereits 2 Jahre als Lokalredakteur für Mr. Joe Goodmans Enterprise in Virginia City gearbeitet. Ich war damals 29 Jahre. Ich war in mancher Hinsicht ehrgeizig, hatte mich jedoch von der erwähnten Manie nicht im geringsten in Versuchung führen lassen. Ich hatte kein Bedürfnis nach einem Duell und hatte auch nicht die Absicht, jemanden dazu zu provozieren. Nicht, dass ich mich für solide gehalten hätte, aber in gewisser Weise behagte es mir, mich sicher zu fühlen. Ich schämte mich deswegen und die anderen Angestellten schämten sich für mich. Aber es ging mir trotzdem ganz gut. Da ich von jeher gewohnt war, mich aus irgendeinem Grund über mich selbst zu schämen, war mir diese Situation nicht neu. Ich ertrug sie prächtig. Plunkett war bei der Zeitung, R.M. Daggett war bei der Zeitung. Beide hatten versucht, Duelle auszutragen. Aber bis dahin war ihnen das noch nicht gelungen. Also warteten sie. Goodman war der einzige von uns, der etwas für das Ansehen der Zeitung getan hatte. Das Konkurrenzblatt in Virginia war die Union. Ihr Herausgeber war für kurze Zeit Tom Fitch, genannt der feuerzüngige Rhetor aus Wisconsin. Das war sein Heimatstaat. Er füllte die Leitartikel der Union mit seiner Beredsamkeit. Mr. Goodman bat ihn ins Freie und dämpfte ihn mit einer Kugel. Ich entsinne mich, wie meine Kollegen sich freuten, als Fitch die Forderung Goodmans annahm. Wir umbrachen spät und machten viel Aufhebens von Joe Goodman. Er war erst 24, ihm fehlte die Erfahrung, die man mit 29 hat, und er war darüber, dass er derjenige, welcher war, ebenso froh wie ich darüber, dass ich's nicht war. Als Sekundanten wählte er Major Graves. Ich kann mich nicht genau an den Namen erinnern, aber so ähnlich hieß er. Graves kam herüber, um Joe in der Kunst des Duellierens zu unterweisen. Er hatte als Major unter Walker, dem grauäugigen Mann des Schicksals, gedient und in Mittelamerika die gesamte Freibeuterexpedition dieses bemerkenswerten Mannes mitgemacht. Diese Tatsache spricht für sich. Wenn jemand Major unter Walker war und nach dem Kampf von ihm gelobt wurde, dann heißt das, dass er nicht einfach ein tapferer Mann, sondern tapfer in des Wortes höchster Bedeutung war. Walkers Leute waren das alle. Ich war eng befreundet mit der Familie Gillis. Der Vater und einer der Söhne hatten Walkers Expedition mitgemacht. Sie waren an dem denkwürdigen Plaza-Kampf beteiligt und hielten wie alle Männer Walkers bis zuletzt der Übermacht stand. Der Sohn fiel an der Seite des Vaters. Dem Vater wurde ein Auge ausgeschossen. Der alte Mann, denn das war er damals bereits, trug eine Brille. Die Kugel und eines der Gläser drangen ihm in den Kopf, und die Kugel blieb stecken. 3 weitere Söhne, Steve, George und Jim, ganz junge Burschen, eigentlich noch Kinder, wollten sich ebenfalls Walkers Unternehmen anschließen, denn sie waren genauso unerschrocken wie ihr Vater. Aber Walker wollte sie nicht haben. Er meinte, es sei eine ernsthafte Expedition und Kinder hätten da nichts verloren. Der Major war ein majestätischer Herr von höchst imposanter, würdevoller militärischer Haltung. Seiner Veranlagung und Erziehung gemäß war er liebenswürdig, höflich, taktvoll und gewinnend. Und er besaß etwas, das ich, wie ich glaube, nur noch bei einem einzigen anderen Menschen erlebt habe, bei Bob Howland. Eine geheimnisvolle Kraft, die aus seinen Augen kam. Es genügte, wenn diese Augen einen Einzelnen oder eine Mannschaft warnend anblickten. Ein Mann mit solchen Augen braucht keine Waffen. Er kann auf einen bewaffneten Desperado zugehen, ihn überwältigen und gefangen nehmen, ohne auch nur ein Wort zu sagen. Bob Howland sah ich das eines Tages tun, diesen kleinen, schmalen, gutmütigen, freundlichen, sanften Mann, der nur aus Knochen zu bestehen schien und der blaue Augen hatten, die ihm das Herz dessen gewannen, den er anlächelte, die jedoch bei anderer Gelegenheit dieses Herz auch gefrieren lassen konnten. Auf Anweisung des Majors mussten Joe und Steve Gillis sich zur Probe 15 Schritt voneinander entfernt aufstellen. Dann musste Joe seine rechte Seite Steve zuwenden. Den Hahn seines 6-schüssigen Marinerevolvers, dieser Wunderwaffe, spannen und den Revolver mit der Mündung nach unten flach an sein Bein drücken. Der Major erklärte, dass man ihn so und nicht anders halten müsse und dass die Virginia City übliche Methode, Revolver kerzengerade über dem Kopf in die Luft halten, dann langsam herunternehmen und auf den Gegner zielen, völlig falsch sei. Auf 1 solle man die Waffe langsam heben, bis sie auf die Stelle zeige, an der man den Gegner überzeugen wolle. Dann nach einer Pause. 2, 3, Feuer, Halt. Bei Halt solle man schießen, nicht vorher. Nach diesem Wort könne man sich beliebig viel Zeit lassen. Habe man einmal geschossen, könne man vorwärts gehen und weiterschießen, solange es einem Vergnügen mache, falls man überhaupt Vergnügen daran fände. Inzwischen komme der andere, vorausgesetzt, dass er richtig instruiert und sich seiner Rechte bewusst sei, schießend auf einen zu. Und das führe dann fast immer zu größeren oder kleineren Unannehmlichkeiten. Als Joe den Revolver hochgenommen hatte, zeigte er natürlich auf Steves Brust. Da sagte der Major, nein, das ist unklug. Sie können jedes Risiko eingehen, ermordet zu werden, aber riskieren Sie nie, einen anderen zu ermorden. Wenn Sie ein Duell überleben, dann überleben Sie es so, dass die Erinnerung daran Sie nicht Ihr Leben lang begleiten und Ihren Schlaf stören wird. Zielen Sie auf das Bein Ihres Gegners, nicht aufs Knie und nicht auf eine Stelle über dem Knie, denn da wird's gefährlich. Zielen Sie unters Knie, machen Sie ihn zum Krüppel, aber lassen Sie seiner Mutter etwas übrig. Dank diesen wahrhaft weisen, ausgezeichneten Instruktionen zwang Joe seinen wirklichen Gegner mit einem Unterschenkelschuss zu Boden. Der Verlierer musste sein Leben lang hinken. Joe dagegen verlor lediglich eine Locke, was er sich damals eher leisten konnte als heute. Denn als ich ihn hier in New York wieder sah, war von seiner Haarpracht nur noch ein schmaler Streifen übrig, über dem sich eine Kuppel wölbte. Etwa ein Jahr danach kam meine Chance. Ich hatte sie allerdings nicht gesucht. Goodman fuhr für eine Woche Urlaub nach San Francisco und bestimmte mich so lange zum Chefredakteur. Ich hielt das für einen leichten Posten, da man schließlich nur den täglichen Leitartikel zu schreiben hatte. Aber von dieser Einbildung wurde ich geheilt. Am ersten Tag fand ich nichts, worüber ich einen Artikel hätte schreiben können. Es war der 22. April 1864 und mir kam der Gedanke, dass am nächsten Tag der 300. Jahrestag von Shakespeares Geburtstag war. Konnte ich mir überhaupt ein besseres Thema wünschen? Ich holte mir das Lexikon, informierte mich, wer Shakespeare war und was er getan hatte, borgte mir das alles aus und präsentierte es einer Leserschaft, der man Shakespeare auch auf originellere Weise nicht hätte näher bringen können. Da das, was Shakespeare getan hatte, für einen Artikel von der erforderlichen Länge nicht ausreichte, schrieb ich auch noch über das, was er nicht getan hatte. Und das war in vieler Hinsicht wichtiger, interessanter und lesenswerter als die nettesten Dinge, die ihm tatsächlich gelungen sind. Am nächsten Tag aber war ich wieder in Schwierigkeiten. Es gab keine weiteren Shakespeares, die man hätte ausschlachten können. Weder in der Vergangenheit noch unter den Zukunftsaussichten unserer Welt ließ sich etwas finden, das in diesem Ort für einen Leitartikel geeignet gewesen wäre. Also blieb mir nur ein Thema, und das war Mr. Laird, der Inhaber der Union. Sein Redakteur war auch nach San Francisco gefahren, und Laird versuchte, die Arbeit selbst zu machen. Ich weckte Mr. Laird mit einigen Höflichkeiten auf, wie sie bei den Zeitungsredakteuren dieser Gegend Mode waren, und er kam am nächsten Tag in ätzendem Ton darauf zurück. Nun erwarteten wir also seine Forderung, denn nach den Regeln, das heißt nach den Duellvorschriften, wie sie von den Duellanten dieses Landesteils aufgefrischt, revidiert und ergänzt worden waren, genügte es nicht, dass jemand, dem man etwas Unangenehmes gesagt hatte, einem in ebenso beleidigendem Ton antwortete. Die Etikette verlangte, dass er einen forderte. Also warteten wir auf die Forderung. Und wir warteten den ganzen Tag. Sie kam nicht. Und als Stunde um Stunde verging, wurden die Jungs deprimiert. Sie gaben die Hoffnung auf. Ich aber war vergnügt. Mir wurde immer wohler. Sie konnten das nicht verstehen. Ich schon. Ich verdankte es meiner Veranlagung, dass ich vergnügt war, wenn andere verzagten. Jetzt konnten wir also nicht mehr anders, als auf die Etikette zu verzichten und Mr. Laird zu fordern. Als wir diesen Entschluss gefasst hatten, wurden die anderen vergnügt und meine Munterkeit begann zu schwinden. Aber in solchen Augenblicken ist man eben seinen Freunden ausgeliefert. Da bleibt einem nichts übrig, als sich mit dem abzufinden, was sie für das Beste halten. Daggett schrieb die Forderung für mich, denn Daggett wusste, wie man so etwas richtig und überzeugend formuliert. Ich konnte das nicht. Daggett belegte Mr. Laird mit einem Schwall von widerlichen Attributen, die so aggressiv und gehässig waren, dass die erwünschte Wirkung kaum ausbleiben konnte. Steve Gillis, mein Sekundant, überbrachte die Forderung und wartete dann mit uns zusammen auf die Antwort. Sie kam nicht. Die Jungs waren wütend. Ich jedoch blieb ruhig. Steve gab eine zweite Forderung ab, die noch schärfer war, und dann warteten wir weiter. Wieder keine Reaktion. Ich begann mich recht behaglich zu fühlen. Allmählich fand ich die Forderung ganz interessant. Bis dahin hatten sie mich kalt gelassen. Jetzt aber schien es mir, als erwürbe ich mir damit mühelos ein hohes und nützliches Ansehen. Meine Freude darüber wuchs, als eine Forderung nach der anderen unangenommen blieb, und um Mitternacht war ich fast schon überzeugt, dass nichts in der Welt wünschenswerter sei als die Gelegenheit zu einem Duell. Also setzte ich Daggett unter Druck und ließ ihn Forderung um Forderung abschicken. Naja, ich hab's übertrieben. Laird nahm an. Ich hätte mir denken können, dass es so kommen würde, denn Laird war ein Mensch, auf den Verlass war. Die Jungs waren unbeschreiblich begeistert. Sie halfen mir, mein Testament zu machen, was eine weitere Unbequemlichkeit war, und davon hatte ich ohnehin schon genug. Dann begleiteten sie mich nach Hause. Ich konnte nicht schlafen, wollte es auch nicht. Ich hatte über vieles nachzudenken, und dafür blieben mir nur 4 Stunden. Die Tragödie war auf 5 Uhr angesetzt, und ich musste mir eine Stunde Zeit nehmen von 4 bis 5, um mich im Schießen zu üben und festzustellen, welches Revolverende auf den Gegner zeigen musste. Um 4 Uhr gingen wir zu einer kleinen Schlucht, die etwa eine Meile außerhalb lag, und wählten ein Scheunentor als Zielscheibe. Das heißt, wir liehen es uns von einem Mann, der gerade zu Besuch in Kalifornien war. Wir stellten es auf und lehnten in der Mitte einen Zaunpfahl dagegen, der Mr. Laird vorstellen sollte. Aber der Pfahl war kein geeigneter Stellvertreter für ihn, denn Laird war länger und dünner. Ihn konnte überhaupt nur ein Streifschuss treffen, und dann würde wahrscheinlich die Kugel splittern. Ein schlechteres Objekt für ein Duell konnte man sich gar nicht vorstellen. Ich begann also mit dem Pfahl. Es gelang mir nicht, ihn zu treffen. Dann versuchte ich es mit dem Scheunentor, aber auch das traf ich nicht. In Gefahr waren lediglich diejenigen, die sich zu beiden Seiten der Zielscheibe herumtrieben. Ich war völlig entmutigt, und meine Stimmung wurde auch nicht besser, als wir bald darauf aus der kleinen Nachbarschlucht Schüsse hörten. Ich wusste, was das zu bedeuten hatte. Dort wurde Laird von seinen Kumpanen unterwiesen. Sie würden meine Schüsse hören und vielleicht auf die Böschung steigen, um zu sehen, wie oft ich getroffen hatte und wie ihre Chancen standen. Nun, ich hatte überhaupt nicht getroffen. Ich wusste, dass Laird, falls er über die Böschung käme und keinen einzigen Kratzer auf meinem Scheunentor entdeckte, ebenso erpicht auf den Zweikampf sein würde, wie ich es war, oder besser, wie ich es um Mitternacht gewesen war, bevor die Katastrophe passierte und er die Forderung annahm. Gerade in diesem Augenblick flog ein kleiner Vogel vorbei, nicht größer als ein Sperling, und ließ sich etwa 30 Meter entfernt auf einem Salbeibusch nieder. Steve riss den Revolver hoch und schoss dem Vogel den Kopf ab. Ja, Steve konnte schießen. Viel besser als ich. Wir liefen hin, um den Vogel aufzuheben, und genau in diesem Moment kamen Mr. Laird und seine Freunde über die Böschung zu uns herunter. Als Lairds Sekundant sah, dass dem Vogel der Kopf abgeschossen war, erbleichte er, und man merkte ihm an, dass ihn der Fall interessierte. Er fragte, wer hat geschossen? Bevor ich antworten konnte, sagte Steve ganz ruhig und sachlich, Clemens. Da sagte der Sekundant, na sowas, das ist ja großartig. Wie weit war der Vogel entfernt? Steve erwiderte, ach, nicht weit, etwa 30 Meter. Der Sekundant sagte, ach, also wirklich, das nenne ich Schießen. Und wie oft gelingt ihm das? Steve antwortete gedehnt, so ungefähr 4-mal bei 5 Schüssen. Obwohl ich wusste, dass der Schlawiner log, hielt ich den Mund. Dann sagte der Sekundant, aber das ist ja erstaunlich. Und ich habe gedacht, er kann nicht mal eine Kirche treffen. Er hatte sehr richtig gedacht. Aber ich äußerte mich nicht dazu. Ja, und dann wünschten sie uns einen guten Morgen. Mr. Laird, der ein bisschen wackelig auf den Beinen war, wurde von seinem Sekundanten heimgebracht und sandte mir ein Handschreiben, in dem er es ablehnte, sich mit mir zu schlagen. Ganz gleich, unter welchen Bedingungen. Mein Leben war also gerettet. Gerettet dank diesem Vorfall. Ich weiß nicht, was der Vogel vom Eingreifen der Vorsehung hielt. Ich jedenfalls fühlte mich sehr, sehr wohl. Ich war glücklich und zufrieden. Später erfuhren wir, dass Laird sein Ziel bei 6 Schüssen jeweils 4-mal getroffen hatte. Wäre es zum Duell gekommen, dann hätte er meine Haut an so vielen Stellen durchlöchert, dass sogar meine Grundsätze durchgesickert wären. Zur Frühstückszeit wusste der ganze Ort, dass ich mich duellieren wollte und dass Steve Gillis meine Forderung überbracht hatte. Nach dem eben erlassenen Gesetz hätte jeder von uns beiden ein Anrecht darauf gehabt, für 2 Jahre ins Gefängnis einzuziehen. Gouverneur North sandte uns zwar keine persönliche Botschaft, aber wir erhielten eine Botschaft von einem seiner besten Freunde. Der empfahl uns, das Territorium mit der nächsten Postkutsche zu verlassen. Die führe am folgenden Morgen um 4 Uhr ab und in der Zwischenzeit würde man versuchen, uns zu erwischen, sich dabei aber nicht besonders anstrengen. Sollten wir uns jedoch nach Abfahrt der Postkutsche noch im Territorium aufhalten, dann wären wir die ersten Opfer des neuen Gesetzes. Richter North sei interessiert daran, ein paar Opfer für das Gesetz zu finden und würde uns todsicher volle 2 Jahre einlochen. Anderen zuliebe würde er uns bestimmt nicht begnadigen. Seither habe ich niemals wieder mit Duellen zu tun gehabt. Ich lehnte sie aus Überzeugung ab. Ich halte sie für unklug und weiß, dass sie gefährlich sind. Und eine Sünde obendrein. Würde mich heute jemand fordern, so würde ich zu ihm gehen, ihn gütig und nachsichtig bei der Hand nehmen, ihn zu einer ruhigen, einsamen Stelle führen und ihn umbringen. Trotzdem haben mich die Duelle anderer immer sehr interessiert. Man verliert eben nie das Interesse an Heldentaten, die man aus eigener Erfahrung kennt. Meine ersten Erfahrungen als Schriftsteller machte ich Anfang 1867. Im Januar kam ich aus San Francisco nach New York und kurz darauf empfahl mir Charles H. Webb, den ich kennengelernt hatte, als ein San Francisco Reporter beim Bulletin und dann Herausgeber des Kalifornien war, einen Band mit Kurzgeschichten zu veröffentlichen. Ich war zwar als Autor noch wenig bekannt, fand diesen Vorschlag aber reizvoll und aufregend und war bereit, es zu wagen. Vorausgesetzt, dass ein fleißiger Mensch mir die Arbeit ersparen würde, das Material zusammenzustellen. Ich selbst hätte es nicht gerne getan, denn seit ich auf dieser Welt weilte, hatte ich eine Lücke an der Stelle, wo eigentlich der Fleiß sein sollte. Hätte sein sollen es vielleicht besser, obwohl die meisten Experten sich darüber nicht einig sind. Webb sagte, ich genösse in den Atlantikstaaten bereits ein gewisses Ansehen. Ich selbst wusste aber ganz gut, dass es damit nicht weit her sein konnte. Wenn man mich überhaupt kannte, so hatte ich es der Erzählung vom Springfrosch zu verdanken. Als Artemus Ward 1865 oder 1866 eine Vortragsreise durch Kalifornien unternahm, erzählte ich ihm in San Francisco die Geschichte vom Springfrosch. Er bat mich, sie aufzuschreiben und an Carlton, seinen New Yorker Verleger, zu schicken. Der sollte sie dazu benutzen, einen von Artemus zusammengestellten schmalen Band aufzupolstern, damit der Umfang einigermaßen dem Preis entspräche. Carlton erhielt sie rechtzeitig, hielt jedoch nicht viel von ihr und wollte sie der höheren Satzkosten wegen dem Buch nicht beifügen. Er warf sie allerdings nicht in den Papierkorb, sondern schenkte sie Henry Clapp, der sie verwandte, um seiner in den letzten Zügen liegenden literarischen Zeitschrift The Saturday Press das Begräbnis auszurichten. Der Springfrosch erschien in der letzten Nummer der Wochenschrift, war der heiterste Programmpunkt des Leichenbegängnisses und wurde sofort von den Zeitungen in Amerika und England nachgedruckt. Er wurde tatsächlich sehr berühmt und war es noch zu der Zeit, von der ich spreche. Aber ich wusste, dass nur der Frosch es war, dem man Beifall zollte. Ich war es nicht. Ich war noch immer ein Unbekannter. Webb übernahm es, die Kurzgeschichten zusammenzustellen. Als er fertig war, gab er sie mir und ich ging damit in Cartons Geschäft. Der Verkäufer beugte sich bei meinem Eintreten diensteifrig über den Ladentisch und fragte nach meinen Wünschen. Aber als er hörte, dass ich ein Buch verkaufen, nicht kaufen wollte, sank seine Temperatur um ungefähr 20 Grad. Die Altgoldklammern an meinem Gaumen zogen sich um 3/4 Zoll zusammen und die Zähne fielen mir heraus. Ich bat bescheiden um die Erlaubnis, kurz mit Mr. Carton sprechen zu dürfen und erhielt den kühlen Bescheid, er sei in seinem Privatbüro. Nach weiterem entmutigendem Hin und Her nahm ich diese Hürde und betrat das Allerheiligste. Halt, jetzt fällt mir ein, wie ich überhaupt so weit kam. Webb hatte mich bei Carton angemeldet und nur so konnte ich zu ihm vordringen. Carton erhob sich und sagte brüsk und aggressiv: »Also, was wünschen Sie?« Ich erinnerte ihn daran, dass verabredet worden war, ich sollte ihm mein Buch zur Veröffentlichung anbieten. Er begann sich aufzublähen. Und das betrieb er so lange, bis seine Ausmaße etwa denen eines Gottes zweiten oder dritten Grades entsprachen. Dann brachen die Schleusen seines Inneren auf und ich konnte ihn vor lauter Regen 2-3 Minuten lang überhaupt nicht mehr sehen. Worte, nichts als Worte, aber sie prasselten derart auf mich herab, dass es ringsum düster wurde. Schließlich machte er eine ausladende Geste, die den ganzen Raum einzubeziehen schien, und sagte: »Bücher, sehen Sie sich diese Regale an. Sie sind überfüllt mit Büchern, die gedruckt werden sollen. Meinen Sie, ich brauche noch mehr davon? Entschuldigen Sie, aber mehr brauche ich nicht. Guten Tag.« 21 Jahre vergingen, bevor ich Carton wiedersah. Damals hielt ich mich mit meiner Familie im Schweizerhof in Luzern auf. Er besuchte mich, schüttelte mir freundschaftlich die Hand und sagte ohne jede Einleitung: »Ich bin im Großen und Ganzen ein unbedeutender Mensch, aber ich kann mich einiger Taten rühmen, die mir Unsterblichkeit garantieren dürften. Ich habe ein Buch von Ihnen abgelehnt. Und das macht mich zum unumstritten größten Esel des 19. Jahrhunderts.« Es war eine höchst noble Entschuldigung und das sagte ich ihm auch. Und dann sagte ich noch, dass es für mich zwar eine späte Rache sei, dafür aber die süßeste, die man sich denken könnte, dass ich ihn in den vergangenen 21 Jahren im Geist mehrmals jährlich umgebracht hatte und zwar jedes Mal auf eine andere, grausamere und unmenschlichere Weise, dass ich aber jetzt besänftigt, befriedigt, glücklich, ja, außer mir vor Freude sei, ihn künftig als einen treuen, hochgeschätzten Freund betrachten und ihn nie wieder umbringen würde. Ich berichtete Webb von meinem Erlebnis und er sagte mutig, dass alle Cartons der Welt dieses Buch nicht unterkriegen könnten, dass er selbst es verlegen und ich 10% Tantieme erhalten würde. Er brachte es mit einem Einband in Blau und Gold heraus. Ein wirklich hübsches kleines Buch. Ich glaube, er gab ihm den Titel »Der berühmte Springfrosch vom Calaveras County« und andere Erzählungen. Preis $1.25. Er stellte die Platten selbst her, ließ das Buch in einer Lohndruckerei drucken und binden und durch die American News Company veröffentlichen. Im Juni begann ich die Reise auf der Quaker City. Im November kam ich zurück und fand in Washington einen Brief vor, in dem mir Elisha Bliss von der American Publishing Company in Hartford 5% Tantieme für ein Buch über meine Reiseerlebnisse bot. Er ließ mir die Wahl zwischen dieser Tantieme und einem einmaligen Honorar von $10.000 in bar, zahlbar bei Ablieferung des Manuskripts. Ich beriet mich mit A.D. Richardson und er sagte, nehmen Sie die Tantiemen. Ich folgte seinem Rat und schloss mit Bliss ab. Ich hatte kein Geld mehr und ging nach Washington, um zu versuchen, meinen Lebensunterhalt zu verdienen, während ich an dem Buch arbeitete. Dort traf ich William Swinton, den Bruder des Historikers, und mit ihm zusammen tüftelte ich einen Plan aus, wie wir uns gemeinsam durchbringen konnten. Wir wurden die Väter und Erfinder einer heute im Pressewesen allgemein verbreiteten Einrichtung des Syndikats. Wir wurden das allererste, das Original-Zeitungssyndikat auf diesem Planeten. Es bewegte sich zwar in bescheidenem Rahmen, aber das ist ja gewöhnlich so, wenn neue Unternehmen ausprobiert werden. Auf unserer Liste standen 12 Zeitungen. Alle waren Wochenschriften, alle unbekannt und arm und alle erschienen irgendwo weit draußen im Hinterland. Für diese Blättchen war es eine große Sache, einen Korrespondenten in Washington zu haben und für uns ein Glück, dass sie diese Einstellung hatten. Jedem der 12 schickten wir wöchentlich 2 Berichte, Honorar jeweils $1. Pro Woche schrieb jeder von uns beiden einen Bericht und sandte 12 Exemplare an unsere Wohltäter. So verdienten wir $24 die Woche. Und mehr brauchten wir nicht für unser billiges, bescheidenes Quartier.